Jesus hat sich aus freiem Willen hingegeben, sich seinen Gegnern übergeben. Er hat sich den Willen des Vaters unterworfen. Er ist unsterblich verliebt in uns und er ist bestimmt, in seinem Herzen uns zu erlösen. Wir wollen uns heute den Prozess vor dem Hohen Rat ansehen und die Verleugnung durch Petrus. Erinnert euch, wenn wir nochmal zurückblättern, hier im Vers 27. Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet euch alle ärgern oder alle Anstoß nehmen an mir, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle. Gute Petrus, heute werden wir seinen Fall ansehen, sein Versagen. Und wir werden 6 Schritte sehen, bergab. Schritte, die wir vermeiden müssen in unserem Leben. Aber zuerst werden wir uns den jüdischen Prozess ansehen. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Jesus zuerst vor dem ehemaligen Hohenpriester Hannas verhört wurde. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, des amtierenden Hohenpriesters. Und er war noch immer so das Machtzentrum im Hintergrund. Markus hier mit seiner Geschichte, er fängt beim zweiten Verhör eigentlich an vor dem Hohenpriester Kaiaphas oder Kaiphas. Der war 18 bis 36 nach Christus der hohe Priester und vor dem Hohen Rat. Der Hohe Rat bestand aus 71 Männern und der war das oberste Gremium in Israel. Wir könnten sagen, der oberste Gerichtshof der Juden. Vers 53: Und sie führten Jesus hinweg vom Hohenpriester zum Hohenpriester, und alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten versammelten sich. Und Petrus folgte ihm von fern bis hinein in den Hof des Hohenpriesters. Und er saß mit bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohenpriester aber und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen, und sie fanden keins. Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Und einige standen auf, legten gegen ihn falsches Zeugnis ab. Machen wir da mal eine Pause. Normalerweise hat ein Prozess natürlich nicht im Haus des Hohenpriesters stattgefunden, das war illegal, sondern im Tempel. Und ein Prozess durfte damals auch nicht bei Nacht stattfinden, sondern nur untertags. Der ganze Prozess hier war illegal. Erinnert euch daran, dass die Leiter der Juden Jesus nicht verhören wollten an dem Fest. Das war nicht geplant. Sie wollten ihn nicht am Fest ergreifen und verurteilen. Sondern Jesus hat ihnen seinen Zeitplan aufgezwungen. Er, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt unsere Sünden, unser Passahlamm, er musste am Passafest gekreuzigt werden und für uns sterben. Und Jesus hatte beim letzten Abendmahl Judas, den Verräter, identifiziert und er hat zu ihm gesagt: Was du tun willst, das ist zu schnell. Und nachdem dieser Komplott aufgedeckt war, blieb dem Judas nichts anderes übrig, als rauszulaufen, und den hohen Priestern blieb nichts anderes übrig, als schnell zu handeln. Haben schnell die Soldaten zusammengerufen, haben Jesus festgenommen, haben den Rat versammelt und jetzt sind sie hier im Haus des Hohen Priesters. War so eine Art Geheimverhandlung. Es war ein illegaler Prozess. Fast alles war illegal, was hier abläuft. Sie durften einen Gefangenen nicht fesseln, außer wenn der sich gewehrt hat, was Jesus nicht getan hat. Normalerweise musste auch ein Richter bei der Festnahme dabei sein. Wie gesagt, das Gericht musste an dem offiziellen Ort, im Tempel stattfinden, nicht hier in einem Privathaus des Vorsitzenden. Prozess durfte nur untertags stattfinden, nicht an einem Festtag. Und nur bei einem Schuldspruch durfte das am selben Tag geschehen. Wenn ein Angeklagter verurteilt wurde, dann durfte das Urteil erst am nächsten Tag gesprochen werden. Und im Falle eines Todesurteils durfte das überhaupt erst am dritten Tage ausgesprochen werden. So ernst haben die das genommen. Ich meine, ist eine heftige Sache, ein Todesurteil auszusprechen. Und das Gericht musste die 2-3 Tage lang fasten und beten. Und dann erst am dritten Tag durften sie ein Todesurteil verkündigen. Haben sie natürlich nicht gemacht. Normalerweise mussten auch zuerst die Zeugen der Verteidigung aufgerufen werden. Es gab hier überhaupt keine. Wenn sie gewollt hätten, sie hätten Hunderte gehabt, Hunderte Zeugen, die bezeugt hätten, dass Jesus kein Verbrecher ist, dass er ein perfektes Leben gelebt hat. Die ganzen Menschen, die er geheilt hat, die er befreit hat, die er geliebt hat, hätten alle bezeugen können, dass er kein Aufrührer war oder kein Verbrecher. Sie haben falsche Zeugen hier gehabt. Und beim ersten Widerspruch dieser Zeugen hätten sie Jesus sofort freisprechen müssen. Das war das Gesetz. Es steht so im Gesetz, dass derjenige, der falsches Zeugnis gibt, mit derselben Strafe bestraft wird, die er dem anhängen wollte, der verleumdet wurde durch ihn. Also normalerweise hätten sie hier den Prozess beenden müssen gegen Jesus und den Prozess gegen die falschen Zeugen eröffnen müssen. Aber sie waren gewillt, sich über alle ihre Gesetze hinwegzusetzen, um Jesus aus dem Weg zu räumen. Dieser ganze Prozess war natürlich eine Farce. Die hatten vorher schon beschlossen, dass sie Jesus töten wollen. Vers 55, der Hohepriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Also in dem Prozess ging es nicht darum, die Wahrheit rauszufinden, sondern es war ein politischer Prozess. Sie wollten Jesus umbringen. Ihr Ziel war eine Hinrichtung. Und sie haben versucht, Jesus zum Verbrecher zu machen. Und sie hatten falsche Zeugen, aber sie hatten ein Problem. Jesus war unschuldig. Jesus war perfekt. Er hat ein sündenloses Leben gelebt. Und wie verurteilt man einen absolut perfekten, sündenlosen Menschen? Ist nicht einfach, da was zu finden. Und so, diese falschen Zeugen haben sich widersprochen. Der Prozess lief nicht so, wie die hohen Priester sich das gewünscht haben. Die haben versucht, Jesus zum Verbrecher zu stempeln, aber es hat irgendwie keiner geschafft, ihn zu belasten. Konnten keine vernünftige Anklage finden. Markus greift hier nur ein Beispiel heraus, in Vers 57. Einige standen auf, legten gegen ihn falsches Zeugnis ab und sprachen, wir hörten ihn sagen, ich werde diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. War eine Halbwahrheit. Sie haben hier Jesus falsch wiedergegeben. Na, Jesus hatte gesagt in Johannes 2, Vers 19 zum Beispiel, er hat gesagt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Er hat von dem Tempel seines Leibes gesprochen und er hat davon gesprochen, dass sie ihn abbrechen werden. Und dann hat er ihnen seine Auferstehung als das eine Zeichen gegeben, dafür, dass er wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein. Der Sohn Gottes, unser Retter, der Gott gleich ist. Aber diese falschen Propheten, diese falschen Zeugen besser gesagt, die sind aufgestanden und haben gesagt, Jesus hat behauptet, ich werde diesen Tempel niederreißen, hat er nicht gesagt. Die haben das so ein bisschen uminterpretiert. Die wollten Jesus zu einem Terroristen machen, zu so einem kleinen Bin Laden, der sagt, ich werde Attentat auf den Tempel verüben. Übrigens, unlängst war in Saarbrücken Terroralarm, da gab es eine Massenpanik. Und zwar hat er einen Lieferwagen in der 2. Spur geparkt, da war ein Zettel drin, komme gleich, Bin Laden. Ist ein Schmäh. Ist natürlich nicht passiert. Aber es waren Halbwahrheiten. Und es gibt eigentlich keine Halbwahrheiten. Es gibt entweder Lüge oder Wahrheit. Aber es gibt nichts wie eine Halbwahrheit. Das ist schon ein Widerspruch in sich. Selbst wenn ich die anderen im falschen Glauben lasse oder Dinge so hinbiege, so formuliere, dass andere falsche Annahmen treffen, ist es eine Lüge. Und solche Halbwahrheiten sind oft die schlimmsten Lügen, weil die sind am schwierigsten zu widerlegen, weil ja irgendwo ein Körnchen Wahrheit dabei ist oder wie hier im Fall von Jesus, die halbe Aussage hat er gemacht. Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, es sei eure Rede ja, ja oder nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Also entweder ja oder nein. Das Ganze herummanipulieren und Halbwahrheiten und dieses Zeug ist vom Bösen, sagt Jesus. Und wir Menschen sind gut drin. Ein klassisches Beispiel ist der Ex-Präsident Clinton. Als er gefragt wurde, ob er gekifft hat, hat er gesagt, nein. Und dann, wo sie ihn später überführt haben durch andere Zeugen, die gesagt haben, ja, der hat sehr wohl gekifft, hat er gesagt, ja, ich habe nicht eingeatmet. Das ist so dieses Verdrehen von Wahrheit. Und das Traurige ist, er ist durchgekommen damit. Und manchmal ist es erfolgreich. Aber Jesus sagt, bei uns soll das nicht so sein. Dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein. Versuch nicht, andere zu manipulieren oder dazu zu bringen, dass sie irgendwie falsche Schlüsse ziehen. Und so war auch ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Diese falschen Zeugen konnten Jesus nicht belassen, die haben sich widersprochen. Und der hohe Priester ist jetzt frustriert. Der Prozess läuft nicht so, wie er sich erhofft hat. Vers 60, der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Er aber schwieg und antwortete nichts. Jesus hatte keine Antwort für ihn. Jesus hatte es nicht nötig, sich zu verteidigen gegen diese Lügen. Alle Anwesenden haben gewusst, dass es nicht stimmt. Die kannten die Wahrheit. Er musste sich nicht verteidigen. Sie wussten, dass er schuldlos war. Er hat ja auch Prophetie erfüllt. In Jesaja 53, die Verse 6 und 7. Da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er tat seinen Mund nicht auf. Jesus erfüllt dieses Bild des Passahlamms perfekt. Er tut seinen Mund nicht auf. Kaiaphas war stinkig, er war sauer, war frustriert wahrscheinlich, aber er war auch ein schlauer Politiker. Und er ändert jetzt die Taktik. Aus dem Matthäus-Evangelium, aus der Parallelstelle, wissen wir, dass er Jesus an diesem Punkt offiziell unter Eid genommen hat. Er hat ihn vereidigt. Er hat gesagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du mir sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Das war eine offizielle Vereidigungsformel. Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Hier, Markus gibt es verkürzt wieder. Er sagt, wieder fragt ihn der hohe Priester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Interessant, dass der hohe Priester hier anerkennt, dass der Messias der Sohn Gottes ist. Kaiaphas wusste genau, wer Jesus war. Alle wussten es. Johannes der Täufer hat ihn bezeugt als den Messias. Die Dämonen, die Jesus ausgetrieben hat, haben geschrien, du bist der Sohn Gottes. Der Vater vom Himmel hat gesprochen, hat gesagt, dieser ist mein geliebter Sohn. Jesus hat es selbst für sich beansprucht. Johannes 10, wer mitlesen will, wir lesen ab Vers 23. Sonst mache ich eine Lesershow und lese euch vor. Und Jesus ging in den Tempel umher, in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir. Und dann in Vers 30, ein Stückchen weiter unten, sagt er, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Wir haben genau verstanden, wovon er gesprochen hat. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Die haben genau verstanden, was Jesus beansprucht hat in seinen Worten. Auch im Gleichnis von den Weingärtnern im Kapitel 21 haben wir das gesehen, wo Jesus sich als der Sohn Gottes identifiziert hat. Und er hat den hohen Priestern und den Pharisäern prophezeit, dass sie ihn umbringen werden. Also Kaiaphas wusste genau, wer Jesus war. Er will jetzt nur Jesus dazu bringen, dass er vor dem obersten Gerichtshof nochmal wiederholt, seinen Anspruch, Gott zu sein und der Messias zu sein. Und so nimmt er ihn unter Eid, weil unter dem Gesetz war Jesus verpflichtet auszusagen, wenn er unter Eid genommen wird. Und der hohe Priester und auch wir wissen, dass Jesus das Gesetz nicht brechen wird. Und es ist ein spannender Moment jetzt. Wir können uns da reinversetzen. Bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Jetzt geht es um die Wurst. Ich glaube, da war Anspannung in der Luft. Ich glaube, man hätte eine Stecknadel fallen hören zu diesem Zeitpunkt. Und es war völlig klar, wenn Jesus die Frage mit Ja beantwortet, würde ihm das als Gotteslästerung ausgelegt. Und das wäre es auch, wenn er nicht Gott wäre. Und er wusste, dass die Todesstrafe da drauf steht. Bist du der Messias? Bist du der Sohn Gottes? Was wird Jesus antworten? Würde Jesus Ja sagen, dass er es ist, wenn das nicht wäre? Würde sich selbst sozusagen die Todesstrafe aufhalsen? Nur wenn er der Messias wäre oder wenn er ein Verrückter wäre, würde er sich selber das Todesurteil sprechen. Es gibt genügend Menschen, die bereit sind, für eine Lüge zu sterben. Diese Selbstmordattentäter, die sich irgendwo in die Luft sprengen und glauben, sie können sich damit den Himmel verdienen, das sind ein Beispiel dafür. Sind bereit, für eine Lüge zu sterben. Das Traurige ist, sie sind getäuschte Menschen und wachen nicht im Himmel auf, sondern in der Hölle. Aber sie sind bereit, für eine Lüge zu sterben. Nur die Sache ist, die glauben, dass es die Wahrheit ist. Sie sind überzeugt davon. Aber kein vernünftiger Mensch würde für etwas sterben oder bereit sein zu sterben oder freiwillig dafür sterben, von dem er weiß, dass es eine Lüge ist, dass es nicht die Wahrheit ist. Na, du kannst rumlaufen im Superman-Kostüm und sagen, ich bin Superman. Und du kannst angeben und du kannst im Rampenlicht stehen. Aber wenn die Regierung sagt, alle Supermänner werden hingerichtet, wirst du das sehr schnell überlegen. Wirst deine Meinung sehr schnell ändern. Warum? Weil du genau weißt, dass du es erfunden hast, dass es nicht wahr ist. Nur wenn du durchgeknallt bist, würdest du dich foltern lassen und hinrichten lassen für etwas, von dem du weißt, dass es nicht wahr ist. Außer du bist selber Superman, dann würdest du es vielleicht auch machen. Aber wir können ausschließen, dass Jesus durchgeknallt war. Jesus war kein Verrückter. Ich meine, wir studieren sein Wort, wir studieren sein Leben lange genug, dass wir das wissen. Seine Worte, die er gesprochen hat, sind nicht die Worte irgendeines verwirrten, verrückten Menschen. Er war der größte Lehrer aller Zeiten. Sogar die Atheisten, die nicht an ihn glauben wollen, dass er Gott ist, erkennen das an. Die meisten Menschen sagen, ja, Jesus war ein großer Lehrer, er war ein guter Mensch, er hat was Wunderbares vorgelebt. Jesus war ganz sicher kein Verrückter, sein Leben war nicht chaotisch oder bizarr irgendwie. Er hat ein vorbildliches, makelloses, diszipliniertes Leben gelebt. Also nein, Jesus war ganz sicher kein Verrückter. Er war der, der behauptet hat zu sein. Und er ist der. Er ist der Messias, er ist der Retter. Er ist der Sohn Gottes, der dieselbe Natur teilt mit seinem Vater, der Gott gleich ist, die zweite Person des dreieinigen Gottes. Und Jesus hat hier in vollem Bewusstsein der Konsequenzen sich entschieden, dich und mich zu erlösen und für unsere Sünden zu sterben, damit wir errettet werden können. Und diese Entscheidung hat er gerungen im Garten, das wir letzte Woche angeschaut haben. Und er hat gesagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er hat sich dem Willen des Vaters unterworfen. Er war bestimmt in seinem Herzen, uns zu erlösen. Und der Hohe Rat konnte das sicher nicht ändern. Hohe Rat war, wenn wir es genau ansehen, nicht hier, um Jesus sein Schicksal zu bestimmen, sondern sie haben ihr eigenes Schicksal bestimmt hier. Sie haben gedacht, sie richten Jesus, in Wirklichkeit haben sie sich selbst gerichtet. Das ist mit jedem Menschen so. Wenn du Jesus ablehnst, dann sprichst du dir selbst ein ewiges Todesurteil. Weil dann lehnst du sozusagen den Rettungsring ab, den Gott dir zuwirft. Und sagst, nee, ich brauche das nicht, ich will mich selber retten. Dann lehnst du seinen stellvertretenden Tod für dich und Gottes Freispruch in ihm für dich ab. Und du sagst, ich will selbst gerichtet werden für meine Sünden. Also bild dir nicht ein, dass du irgendwie die Wahrheit verändern kannst durch das, was du glaubst oder was du über Jesus sagst. Du wirst nicht die Wahrheit ändern, du wirst nicht ändern, wer Jesus ist, durch deine Entscheidung über ihn. Nicht du bist der Richter über Jesus, es ist umgekehrt. Jesus ist unser Richter. Eines Tages wird jeder Mensch vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen für sein Leben. Und Jesus liebt dich. Er hat alles getan, damit du Vergebung haben kannst, deiner Sünden, dass du freigesprochen werden kannst von deiner Schuld. Und er bietet dir das als Geschenk an. Er hat es für dich getan, er hat am Kreuz bezahlt. Das Einzige, was du tun musst, ist das Geschenk annehmen. Nein, Geschenk nützt niemandem was, wenn es eingepackt bleibt, wenn es nicht angenommen wird, wenn es am Postamt liegen bleibt. Du musst es annehmen und das tust du durch Glauben, durch eine Glaubensentscheidung, dass du sagst, ja, ich bekenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich Erlösung brauche und ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast am Kreuz und ich nehme das für mich persönlich an. Komm in mein Leben als mein Retter und mein Herr. So nehmen wir Gottes Geschenk der Vergebung an. Und jeder Mensch muss sich entscheiden, was er mit Jesus tut. Jesus hat gesagt, du bist entweder für mich oder gegen mich. Du kannst nicht neutral bleiben. Wer nicht für mich ist, hat Jesus gesagt, ist gegen mich. Also du bist entweder für oder gegen deinen Retter. Aber diese Entscheidung wird nicht verändern, wer Jesus ist und was er getan hat. Sie wird bestimmen, wo und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. In Gemeinschaft mit Gott, in seiner Herrlichkeit oder getrennt von ihm und getrennt von allem, was das Leben eigentlich als lebenswert macht. Nicht wir sind die Richter über Jesus, Jesus ist unser Richter. Und hier sehen wir den Hohen Priester und den Hohen Rat, das oberste Gericht Israel, wo sie vor Gericht stehen, vor Jesus, vor dem Messias, vor dem allmächtigen Gott, vor dem König Israels in all seiner Majestät, vor dem Richter aller Menschen. Seht, aus Gottes Perspektive steht hier nicht Jesus vor Gericht, sondern sie stehen vor ihrem Richter. Und Jesus antwortet, er sprach, ich bin es. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Ich bin es. Ja, ich bin der Messias, der Retter. Ich bin der Sohn Gottes. Wir können uns vorstellen, das Entsetzen, diesen Hass, diese Ablehnung in ihren Augen, in ihrem Gesicht, wo sie die Gesichter verzerren, mit den Zähnen knirschen, wo so ein Aufschrei durch dieses Gericht geht. Und dann legt Jesus noch ein Schäufler nach und sagt, und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht, zur Rechten Gottes und kommen mit den Wolken des Himmels. Ich werde meinen Platz der Macht und der Autorität einnehmen und ich werde wiederkommen, um zu richten, sagt Jesus hier. Und er zitiert prophetische Verse aus dem Alten Testament über den Messias. Im Psalm 110 heißt es, Spruch des Herrn für meinen Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße. Und diese Phrase Sohn des Menschen ist eine Phrase aus dem Buch Daniel, wo der Sohn des Menschen, der, mit dem Begriff wurde derjenige bezeichnet, der ein ewiges Reich aufrichten wird. Daniel 7, die Verse 13 und 14. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu den alten Antagen, zu Gott dem Vater, und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Also der hohe Priester bekam hier die Antwort, die er hören wollte. Jesus sagt, ja, ich bin der Retter, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes und ich werde sitzen zur Rechten des Vaters und ich werde kommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ich bin der Sohn Gottes, der die Natur des Vaters teilt. Und jetzt zieht der hohe Priester eine Riesenshow ab. Guckt mal hier im Vers 63. Der hohe Priester aber zerriss seine Kleider, ein Zeichen von Trauer und Entsetzen damals. Und er spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. War übrigens auch gegen das Gesetz. Im 3. Mose steht, dass der hohe Priester nie seine Kleider zerreißen darf. Und einige fingen an, ihn anzuspeien und sein Gesicht zu verhüllen. Das war ein Zeichen für das Todesurteil. Haben sie vor der Hinrichtung gemacht, das Haupt verhüllt. Sie fingen an, ihn anzuspeien, sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Gesicht. Also sie haben Jesus verprügelt hier vor dem obersten Gericht. Haben ihm das Gesicht verdeckt und haben ihn verprügelt. Gesagt, Weissage uns, prophezei uns, wer wird dich als Nächster schlagen? Oder wer hat dich gerade geschlagen? Und das ist das Schlimmste, wenn man nicht sehen kann, wenn so ein Schlag kommt. Denn solange man sich einstellen kann und seine Muskeln hart machen kann, kann man so einen Schlag noch abfangen. Aber wenn man nichts sieht, man, dann tut es wirklich weh. Dann wirst du wirklich verletzt. Und hier misshandeln sie ihn vor dem Hohen Rat, ohne dass sie eingreifen mit ihrer Billigung. Vielleicht haben die sogar selbst zugeschlagen, diese tollen Richter hier. Auch das war natürlich gegen das Gesetz. Ein Angeklagter stand unter dem Schutz des Gerichts. In Jesaja 52 wird uns gesagt, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Sein Gesicht war verschlagen, es war entstellt, hatte blaue Augen, die waren verschwollen, die Lippen waren wahrscheinlich geplatzt, der Bart, haben sie ihn ausgerissen, Spucke, die ihm runtergeronnen ist. Und Jesus hätte die Leute alle mit einem einzigen Wort auslöschen können. Wäre überhaupt kein Problem gewesen. Aber er hat es nicht getan. Er hat sich ihnen übergeben. Er hat sich als Verbrecher behandeln lassen, weil er deinen und meinen Platz eingenommen hat. Wir sind Gesetzesbrecher, wir sind Sünder, wir sind schuldig. Er, der Unschuldige, hat unseren Platz eingenommen und hat sich als Verbrecher behandeln lassen, damit wir frei ausgehen können. Jesaja 50, Vers 6, da lesen wir, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. War alles prophezeit im Alten Testament. Und sei dir bewusst, dass Jesus das für dich ertragen hat. Er liebt dich und er wollte dich um jeden Preis erlösen. Er hat sein Gesicht hart gemacht wie Kieselstein, heißt irgendwo in den Psalmen. Er hat diese Demütigung, diese Schläge, diese Spucke ertragen. Hatte sonst noch irgendjemand für dich gemacht sowas? Hey, keiner liebt dich so wie Jesus. Jesus ist unsterblich in dich verliebt. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Liebt dich mit ewiger Liebe. Jetzt sehen wir Petrus. Und als Petrus unten im Hof war, Petrus war während dieser Gerichtsverhandlung unten im Hof. Und er hat ganz sicher das wütende Geschrei dieser Rechtsgelehrten und Priester und jüdischen Leiter gehört. Er hat sicher die Schläge gehört, wo sie Jesus verprügelt haben, das Fluchen der Diener, die ihn misshandelt haben. Und Petrus ist sein Herz in die Hose gerutscht. Als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie den Petrus sich wärmen sah, blickte sie ihn an und spricht: Auch du warst mit dem Nazarener Jesus? Er aber leugnete und sprach: Ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen: Dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Jesus: Wahrhaftig, du bist einer von ihnen, denn du bist auch in Galiläa. Herr, du bist so einer, wir erkennen das an deinem Dialekt, du bist der Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Ich will ewig verdammt sein in die Hölle, wenn ich diesen Jesus kenne. Sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn. Und Petrus gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass Jesus ihn zu diesem Zeitpunkt angesehen hat. Und irgendwie haben sich die Blicke der beiden getroffen. Und ich glaube nicht, dass Jesu Blick ein verdammender Blick war. Oder irgendwie so: Nein, ich habe das ja gesagt, das ist das. Sondern ich glaube, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Hebräer 4 sagt uns, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Und Petrus begann zu weinen. Dieser Blick hat ihn getroffen, das hat ihm das Herz gebrochen. Petrus hat sich durch seine Verleugnung selbst das Herz gebrochen. Er hat sich selber hier seine Seele verletzt. Petrus war ein Mann, der Jesus liebte. Petrus war ein ehrlicher Mann, er war kein Heuchler, der irgendwie eine Show abgezogen hat. Petrus hatte alles verlassen, um Jesus nachzufolgen. Und er hat ihm, glaube ich, mit ehrlichem Herzen gesagt: Jesus, ich werde dir treu sein bis in den Tod. Aber seht ihr, Petrus, jetzt dieser selbe Petrus ist jetzt hier und er verleugnet, Jesus überhaupt gekannt zu haben. Mehr noch, er sagt: Ich will verflucht sein, wenn ich diesen Jesus kenne. Nein, nein, ich bin kein Christ. Das hätte man nicht von ihm erwartet. Huh? Vielleicht von allen anderen, aber nicht von Petrus. Was, der Petrus, der würde den Herrn verleugnen? Ha, niemals, der wäre der Letzte, der das tun würde. Ja, das hat auch er gedacht. Wie konnte das passieren? Ich möchte heute mit uns 6 Schritte anschauen, wie das passiert ist. 6 Schritte in die Verleugnung. Wir können lernen davon. Niemand fällt plötzlich in Sünde. Niemand fällt plötzlich von Jesus ab. Es ist so, dass wir in die Sünde hineingehen. Schritt für Schritt. In Psalm 1 heißt es: Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Da ist eine Progression drin. Zuerst folgt er dem Rat der Gottlosen, dann betritt er den Weg der Sünder und dann am Ende sitzt er mit den Gottlosen. Da ist eine Progression drin, wo er hineingeht in die Sünde. Das ist meistens so, das ist auch hier bei Petrus so. Lass uns einige Faktoren ansehen, wie es dazu kam. Und einige von denen haben wir schon letztes Mal gesehen. Sein erster Schritt ins Versagen war sein Stolz und seine Selbstsicherheit, wo er auf seine eigene Kraft, sein eigenes Fleisch vertraut hat. Wenn sich alle an die ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Ich bin Petrus, ich bin der Fels, ich bin der Superchrist. Ich bin stärker als alle anderen. Sie mögen fallen, aber ich nicht. 1. Korintherbrief im Kapitel 10 heißt es, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Und in den Sprüchen Kapitel 16 heißt es, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Vertrauen auf eigene Stärke und nicht auf Gottes Kraft, seine Kraft in mir, das ist gefährlich. Jesus hat gesagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Selbstsicherheit, Selbstgenügsamkeit, Unabhängigkeit von Jesus, Überheblichkeit führen zu Fall. Es gibt die Geschichte von einem Frosch, der immer mit zwei Enden am Teich rumsaß. Und eines Sommers war das Wetter so heiß, dass der Teich ausgetrocknet ist. Und die zwei Enten, die wollten weiterfliegen, irgendwo sonst hin, wo es mehr Wasser gab. Und der Frosch hat gesagt, hey, lass mich nicht hier sitzen, dass ich hier vertrockne und sterbe. Und es war ein schlauer Frosch. Er hat gesagt, wisst ihr, was wir machen? Ihr zwei Enten, ihr nehmt so ein Stäbchen in den Schnabel und ich hänge mich dann mit meinem Maul hier an das Stäbchen dran und dann tragt er mich einfach mit an unseren neuen Teich. Und das haben die gemacht. Und da sind die zwei Enten geflogen und zwischendrin hing der Frosch an diesem Stäbchen und der Bauer stand unten und hat gesagt, wow, schau ich mal das an. Mann, wir hatten die schlaue Idee gehabt. Und der Frosch hat gesagt, ich. Sei kein Frosch. Sei nicht stolz. Hochmut kommt vor dem Fall. Zweite Problem, was Petrus hatte, das haben wir auch schon letztes Mal gesehen, er hat gepennt, statt zu beten. Vers 37 haben wir gelesen, Jesus kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Er hat gebetet. Mangel von Gebet, das ist eine Konsequenz von dem ersten Schritt hier, von falschem Selbstvertrauen. Wenn ich stolz bin, wenn ich auf meine eigene Kraft vertraue, wenn ich denke, dass ich alles im Griff habe, dann spüre ich keine große Notwendigkeit zu beten und mich von Gott abhängig zu machen. Das ist immer ein Zeichen, wenn wir wenig Zeit im Gebet verbringen, dass wir zu selbstsicher werden, dass wir uns falsch einschätzen. Wir müssen lernen, dass wir ohne ihn nichts tun können, so wie Jesus es gesagt hat. Im 1. Thessalonicher 5 sagt uns der Paulus, betet unablässig, betet ständig, seid ständig im Gespräch mit Gott, in Gemeinschaft mit ihm. Gebet muss nicht irgendwie was Förmliches sein, wo wir uns hinknien und lange Dinge sprechen. Gebet kann sein, Jesus, hilf mir. Oh Mann, jetzt bin ich in der Situation, ich muss mit ihm und mit ihr reden. Herr, segne sie. Hilf mir. Jesus, was denkst denn du darüber? Wir können den ganzen Tag über mit ihm im Gespräch sein. Gemeinschaft mit ihm pflegen. Dritte Problem von Petrus war, dass er sein Gebetsleben, stille Zeit, Gemeinschaft mit Gott ersetzt hat durch Aktivität. Das passiert oft. Das passiert mir oft. Mir fällt es viel leichter, drauf loszurennen, aktiv zu sein, ranzuklotzen, als mich hinzusetzen und still zu werden und zu beten. Vielen von uns geht so. Und da ist eine Tendenz da, dass wir Gemeinschaft mit Gott, Gebetsleben mit Aktivität ersetzen. Vers 47 haben wir das gesehen. Als Petrus aufwachte, streckte er die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters auf den ein und hieb ihm das Ohr ab. War aktiv, hat Gebetsleben durch Aktivität ersetzt. Eines der aktivsten Lebewesen ist ein Huhn, dem der Kopf abgehackt ist. Das rennt rum wie verrückt. Und wenn wir unsere Verbindung zu unserem Haupt verlieren, dann ist oft die Konsequenz unkoordinierte und ineffektive Aktivität. Unser Dienst, das was wir für Jesus tun und mit Jesus tun, das kommt aus unserer Gemeinschaft mit ihm heraus. Es ist ein Überfließen unserer Zeit mit ihm. Und wir brauchen diese Zeiten der Gemeinschaft mit ihm. Vierter Schritt zur Verleugnung war, dass Petrus das Wort Gottes missachtet hat. Oder vernachlässigt hat, wenn wir so sagen wollen. Jesus hat zu ihm gesagt, ihr werdet euch alle ärgern, ihr werdet alle zerstreut werden. Und Leute, ich treffe euch dann in Galiläa. Und Petrus hat gesagt, nee, wenn es auch alle tun, ich werde es nicht tun. Er hat dem Wort Gottes nicht geglaubt. Er hat es vernachlässigt. Er war dem ungehorsam. Er hat geglaubt, er wusste es besser. Psalm 119, Vers 9, da heißt es, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Wir dürfen Gottes Wort nicht vernachlässigen. Wir brauchen täglich Gottes Wort in unserem Leben. Ein tägliches Bad in Gottes Wort, das wird uns reinhalten. Gottes Wort ist auch unsere Nahrung, es nährt uns geistlich. Was passiert, wenn ein Mensch nicht isst? Wird er krank werden. Wenn er lange Zeit nichts isst, wird er sterben. So ist es auch geistlich mit uns. Wenn wir Christen nicht regelmäßig geistlich essen, uns geistlich nähern an Gottes Wort, dann werden wir verhungern, dann werden wir schwach werden, dann werden wir krank werden. Fünfter Schritt in die Verleugnung. Im Vers 54 haben wir gelesen, Petrus folgte Jesus von Ferne. Und ich möchte das einfach als geistliches Bild nehmen. Ich meine, Petrus war mutig, ja, die meisten anderen sind überhaupt nicht nachgefolgt. Aber lass uns es als Bild für unser geistliches Leben nehmen. Petrus folgte Jesus von Ferne. Das ist immer tödlich, wenn wir das tun. Unser Leben mit Jesus sollte sein wie ein Liebespaar, das Arm in Arm durchs Leben geht. Nicht von Ferne. Wieder seht ihr diese Progression. Petrus war stolz, er hat sich auf sich selbst verlassen, er hat die Beziehung mit Jesus vernachlässigt, er hat sich in Aktivität gestürzt stattdessen. Und wenn wir das tun, dann fühlen wir uns so ein bisschen entfremdet in unserem Herzen von Gott, da spüren wir diese Verbindung mit ihm nicht mehr so, dann vernachlässigen wir Gottes Wort und irgendwann stumpfen wir ab, haben nicht mehr so einen geistlichen Hunger. Das ist uns nicht mehr so wichtig. Unser Herz richtet sich auf andere Dinge aus, auf weltliche Dinge. Wir fangen an, kleine Kompromisse einzugehen, ungehorsam in bestimmten Bereichen unseres Lebens. Vielleicht, dass wir uns eine Nicht-Christin anlachen gegen Gottes Wort oder dass wir auf Internetseiten surfen, die nicht okay sind, dass wir in der Arbeit mal hier und da eine falsche Rechnung ausstellen, dass wir uns ansaufen mit unseren Freunden. Und der Heilige Geist überführt uns und sagt, hey, tu das nicht. Das ist falsch, das ist nicht richtig. Aber du verdrängst die Stimme deines Gewissens. Du hörst nicht hin. Und dann machst du weitere Kompromisse. Und so schön langsam stumpfst du Schritt für Schritt immer mehr ab. Und dann am Ende findest du dich dort, wo Petrus saß. Er saß im Kreis mit den Gottlosen. Es war der sechste Schritt. Als letztes sehen wir ihn sitzen am Feuer mit den Dienern des Feindes. Mit den Dienern Satans, geistlich gesprochen. Er wärmt sich am Feuer des Feindes. Was wärmt dein Herz? Womit wärmst du dich, wenn dir kalt ist, wenn du dich einsam fühlst, niedergeschlagen fühlst? Was wärmt dein Herz? Gehst du zu Jesus, Gemeinschaft mit ihm, sein Wort, Gemeinschaft mit den Geschwistern? Oder ist es die Bar oder das Shoppingcenter oder der Seitensprung oder die Party oder der Dealer? Wo gehst du hin? Hast du einen Geschmack für die Welt entwickelt? Und Leute, wir können das tun, geistlich. Wir können einen Geschmack für Gott und sein Reich entwickeln oder wir können einen Geschmack für die Welt entwickeln, so wie es auch physisch ist. Wir können einen Geschmack entwickeln für Wein zum Beispiel oder für Bier. Den meisten Kindern schmeckt es nicht. Aber wir entwickeln diesen Geschmack mit der Zeit. So ist es auch geistlich. Wir können einen Geschmack für Gott, für seine Dinge entwickeln oder wir können einen Geschmack entwickeln für die Dinge der Welt. Worauf setzt du dein Herz? Wir beobachten hier ein Herz, das sich von Jesus abgewandt hat. Auch in unserem Leben können wir das beobachten. Im Leben von Menschen, die so von Jesus wegdriften. Herzen, die sich von Jesus abwenden und die sich dann Ersatzbefriedigungen zuwenden. Die Erfüllung in der Welt suchen. Die versuchen, dieses Loch im Herzen, was eigentlich nur Jesus füllen kann, mit anderen Dingen zu füllen. Und dann stürzt du dich in Arbeit oder in eine Beziehung oder Materialismus, materielle Dinge, Vergnügungen, Drogen. Dann ist es nicht länger so ein Kompromiss hier und da mal, sondern du lebst den Kompromiss. Du verleugnest den Herrn mit deinem Leben. Und du zerstörst dich selbst und deine Seele immer mehr. Weil diese Dinge, die können dich nie wirklich, nie anhaltend befriedigen. Und dann, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, gehörst du nicht auch zu diesem Jesus? Nee, ich bin kein Christ. Ist traurig, ist miserabel, es ist elend, wenn ein Christ in so einem Zustand ist. Wie der verlorene Sohn, der bei den Schweinen sitzt. Wenn ein Königskind, ein Kind Gottes, bei den Schweinen rumhängt. Das ist traurig. Hey, du bist ein Kind Gottes. Du hast dort nichts zu suchen. Und ich glaube, wir haben hier eine Warnung an uns alle. Das passiert nicht über Nacht. Normalerweise sind es kleine Schritte, kleine Kompromisse, Schritt für Schritt. Christliches Leben muss ein radikales Leben sein. Eine radikale Liebesbeziehung mit ihm, ein Leben mit ungeteilten Herzen. Die Schrift warnt uns davor, mit geteiltem Herzen zu leben, so mit einem Fuß in der Welt und mit einem Fuß irgendwie bei Gott. So Leben voller Kompromisse. Schrift warnt uns davor, wir müssen kompromisslos sein mit Sünde, wir müssen den Anfängern wehren. In kleinen Dingen. Satan ist schlau. Er versucht uns normalerweise nicht in der Art und Weise, dass er dir sagt, hey Junge, hau dir mal die Nase mit Koks voll und dann verlass deine Frau und geh raus und vergewaltig irgendein minderjähriges Mädchen und dann bring sie um. Da sind wir schlau genug, dafür zu sagen, hey, das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Normalerweise ist das nicht so die Versuchung für uns. Sondern normalerweise sind es kleine Dinge. Wo uns so kleine Dinge sagen, kleine Versuchungen. Hey, du hast keine Zeit zu beten. Das ist okay. Oder du bist zu müde. Komm, schlaf dich aus, du musst an dem Gottesdienst gehen. Ist nicht so wichtig. Und hey, wenn du cool sein willst mit deinen Schulkollegen, dann musst du mitkiffen. Das ist keine große Sache. Und eine kleine Lüge hier und da. Hey, komm, das machen doch alle. Wenn du es zu irgendwas bringen willst im Wirtschaftsleben, muss man halt mitmachen. Wir leben in der Welt, wir müssen Kompromisse eingehen. Wie oft haben wir das schon gehört? Ist doch normal, heutzutage mit der Freundin ins Bett zu gehen, bevor man verheiratet ist. Machen doch alle. Oder guck mal, der Typ, der ist so süß. Ja, er ist kein Christ, aber hey, ist der süß. Und guck mal, es gibt nicht viele Christen hier bei uns in der Gegend und das ist schon irgendwie okay. Und diese Dinge sind es, oder? Er klopft uns so schön langsam weich. Das ist die Taktik. So geht es. Wieder eine Froschgeschichte. Wie kann man einen Frosch weich kochen? Könnt ihr ausprobieren, wenn man einen Frosch in kochendes Wasser reinwirft, dann springt er wieder raus. Das ist ihm zu krass. Wisst ihr, wie man es machen kann? Du setzt ihn in kaltes Wasser rein und dann wärmst es langsam auf. Dann gewöhnt sich der Frosch dran und dann geht er drauf. So ist es mit uns. Sei kein Frosch. Lass dich nicht weich kochen. Gewöhn dich nicht an die Welt. Wirklich, wenn du in Kompromiss lebst in deinem Leben und dir ist es bewusst, der Heilige Geist überführt dich, dann tu Buße, hier und jetzt, gleich. Kehr um und geh zurück auf den geraden Weg. Wenn du an so einem Tiefpunkt bist in deiner Beziehung mit Jesus, wo du vielleicht Geschmack für die Welt, für falsche Dinge entwickelt hast in deinem Leben, wie kannst du wieder neu anfangen? Wie kannst du wieder neu einen Geschmack für Jesus und sein Reich entwickeln? Ganz praktisch. Jesus hat an die Gemeinde in Ephesus geschrieben. Das war eine Gemeinde, die ihre erste Liebe zu ihm verlassen hat. Und er schreibt an sie in der Offenbarung im Kapitel 2, im Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Die erste Liebe ist nicht verloren gegangen. Das wäre schlimm, wenn wir sie einfach verlieren könnten. So, ups, wo ist sie jetzt? Dann könnte man nicht viel tun. Sie haben ihre erste Liebe verlassen, vernachlässigt, sind weggegangen. Und deswegen gibt es auch wieder eine Lösung. Wir können zurückgehen, wir können zurückkehren zu dieser ersten Liebe. Und das Erste, was Jesus ihnen sagt, ist, denk daran, wovon du gefallen bist. Erinner dich daran, wie das war, wo du zu Jesus zum ersten Mal begegnet bist und wo dein Herz gebrannt hat für ihn. Wie war das? Lies vielleicht nach in deinem stille Zeitheft, wenn du eines hast, was Jesus zu dir gesprochen hat, was du mit ihm erlebt hast dann. Wo du dich echt gefreut hast auf stille Zeit, wo Gott deine Priorität war, wo du genossen hast, Gemeinschaft mit Geschwistern und Gott anzubeten, wo du anderen Menschen von Jesus erzählt hast. Und wenn Gott dich überführt hat, wo du deine Sünden schnell bekannt hast und wo du Dinge riskiert hast für Jesus, wo du Schritte im Glauben gemacht hast und mit Erwartung mit Gott gelebt hast. Erwartung, dass er zu dir spricht, dass er dich führt, dass er dich gebraucht. Erinner dich. Ist der erste Schritt, denk zurück. Und dann der zweite Schritt, Jesus sagt, tu Buße. Stopp, bekenne deine Schuld, bekenne es, was falsch läuft und dann dreh dich um und geh in die richtige Richtung. Bekenne deine Kompromisse und ändere deine Ausrichtung. Und dann als dritten Punkt sagt er, tue wieder diese ersten Werke. Das, was du getan hast, wo du ein brennendes Herz hattest. Und oft ist es mal ein Glaubensschritt. Oft fühlen wir uns nicht danach. Es ist deswegen, weil wir einen falschen Geschmack entwickelt haben in unserem Leben für die falschen Dinge. Aber fange an, in die richtige Richtung zu gehen. Fang an, diese ersten Werke wieder zu tun. Und die Gefühle werden folgen. Jünger auf dem Weg nach Emmaus haben das erlebt. Die waren ungläubig in ihrem Herzen. Auferstandene Jesus ist ihnen begegnet, sie konnten es nicht glauben. Und sie waren niedergeschlagen, sie hatten alle Hoffnung verloren. Sie sind weggegangen von Jerusalem, sie waren auf dem Weg nach Emmaus. Und dann begegnet ihnen Jesus. Und sie haben ihm zugehört. Er hat ihnen eine Bibelstunde gegeben. Sie haben mit ihm geredet, sie haben mit ihm Brot gebrochen und haben ihm wieder neu vertraut. Und da lesen wir in Lukas 24, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete, hatten wir dann ein brennendes Herz für Jesus bekommen. So ist auch bei uns. Denk zurück. Tu Buße und tu wieder diese ersten Werke. Das ist die Heilung, wenn wir unsere erste Liebe verlassen haben. Und da ist Hoffnung. Ich finde es wunderschön. Jesus ist so gnädig. Jesus war noch nicht fertig mit Petrus an diesem Punkt. Er hat ihm das sogar vorausgesagt, hat versucht, ihn zu ermutigen, hat gesagt, der Herr sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehr, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und nach der Auferstehung, zuerst ist Jesus den Frauen erschienen und er hat zu ihnen gesagt, geht hin, also die Engel haben das gesagt, geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Jesus hat nach seiner Auferstehung besonders an Petrus gedacht. Den Engeln gesagt, hey Leute, wenn ihr zu den Frauen redet, sagt Petrus, erwähnt den Petrus. 1. Korinther 15,5. Da wissen wir, dass bevor Jesus allen Jüngern erschienen ist, ist er Petrus erschienen, hat er ein besonderes Treffen mit ihm, hat sich besonders um ihn gekümmert. Und dann Johannes 21, wo Jesus dem Petrus dreimal die Gelegenheit gibt, seine Liebe zu ihm zu bekennen. So wie er ihn dreimal verleugnet hat, hat Jesus ihm die Gelegenheit gegeben, ihn dreimal zu bekennen. Und dann zu Pfingsten, wo der Petrus erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist und wo er zu Pfingsten nicht mit seinem physischen Schwert reingeschlagen hat, sondern mit dem Schwert des Geistes, mit dem Wort Gottes, haben sich 3000 Leute bekehrt auf seine Predigt hin. Gott war noch nicht fertig, gab Petrus eine zweite Chance, obwohl er ihn verleugnet hat. Jesus liebte ihn und er betete für ihn, er ging ihm nach, er gab ihm eine zweite Chance und er gebrauchte ihn. Das will er auch mit deinem Leben tun, wenn du umkehrst. Der Unterschied zwischen Petrus und Judas war, dass Petrus umgekehrt ist. Jesus liebt dich. Und Jesus ist gnädig und er ist barmherzig. Und wisst ihr was? Am besten ist es, wenn wir erst gar nicht wegdriften von Jesus. Wenn wir diese Lektionen hier ernst nehmen. Wenn wir ihm nicht von Ferne nachfolgen, sondern gleich nah bei ihm bleiben. Dranbleiben bei ihm. Verfügbar für ihn. Aktiv für ihn. Als seine Werkzeuge. Mann, wenn du erstmal erlebst, wie Gott dich gebraucht. Wenn du nicht nur ein Konsumchrist bist, der einmal in der Woche in die Gemeinde kommt, sich berieseln lässt, sondern wirklich sich jeden Tag Jesus zur Verfügung stellt und sich gebrauchen lässt. Am Arbeitsplatz, mit den Freunden, in der Familie, Jesus, ich bin verfügbar. Und wenn du das erlebst, wie Gott dich gebraucht, dann, glaube ich, bist du verdorben für die Welt für immer. Es gibt nichts Größeres in unserem Leben. Also lass uns dranbleiben an ihm, an seinem Wort, in der Gemeinschaft. Lass uns diese Dinge nicht vernachlässigen. Vater, wir danken dir für dein Reden zu uns. Und wir danken dir, dass wir nicht alle Erfahrungen aus eigenen Fehlern lernen müssen, sondern dass wir hier von Petrus lernen dürfen. Hilf uns, diese Schritte in die Verleumdung und Verleugnung zu vermeiden. Halt uns nah bei dir, Jesus. Ich danke dir für deine Güte und für deine Liebe. Amen.